Dear brethren and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zu dieser weltweiten Führerschaftsschulung. Ich bin Elder Dallin H. Oaks. Ich wurde gebeten, die Leitung zu übernehmen. Wir freuen uns, dass Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft hier ist, über diese Versammlung präsidiert und auch die Schlussansprache hält. Ebenfalls anwesend sind Präsident Boyd K. Packer, Elder L. Tom Perry, Elder Russell M. Nelson, Elder M. Russell Ballard, Elder D. Todd Christofferson und Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Elder Ronald A. Rasband von der Präsidentschaft der 70er, Schwester Elaine S. Dalton, die Präsidentin der jungen Damen, und Schwester Rosemary M. Wixom, die Präsidentin der Primarvereinigung. Zur Eröffnung singen wir das Lied Nummer 165, Stemmt die Schulter an das Rad. Leiten wird uns dabei Schwester Vanya Y. Watkins und Bruder W. Herbert Klopfer begleitet uns an der Orgel. Das Anfangsgebet spricht dann Bruder Ryan Gardner, Mitglied einer Bischofschaft im Pfahl Heber City in Utah.
Father in heaven,
Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar, dass wir uns versammeln dürfen, um von Propheten, Sehern und Offenbarern belehrt zu werden. Wir sind dankbar, dass wir in der Zeit der Wiederherstellung des Evangeliums leben dürfen, wo wir als Mitglieder der Kirche göttliche Führung von dir empfangen können. Wir sind dankbar für all diejenigen, die heute zu uns sprechen und uns Rat erteilen. Wir beten darum, dass du sie segnest, dass sie deinen Geist bei sich haben und auch wir als Zuhörer diesen Geist bei uns haben mögen, damit wir in Herz und Sinn offen sein mögen, deinen Willen und deine Absichten aufzunehmen, damit wir vorwärts gehen können und dein Werk mit mehr Inspiration und Liebe für diejenigen, denen wir dienen, ausführen. Wir danken dir abermals für den Erretter Jesus Christus, den wir lieben, und für das, was er für uns getan hat und für sein Sühnopfer. Bitte segne uns, dass wir bei allem, was wir tun, immer an ihn und sein Beispiel denken und bestrebt sein mögen, all unser Tun an seinem Beispiel auszurichten. Wir weihen dir diese Versammlung und bitten noch einmal darum, dass wir für die Inspiration empfänglich sein mögen, die du uns zukommen lassen möchtest. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Übertragung dieser weltweiten Führerschaftsschulung richtet sich an Führungsbeamte in Pfählen, Gemeinden und Hilfsorganisationen in aller Welt, auch in den Missionsdistrikten. Wir befassen uns heute mit zwei Hauptthemen. Zunächst werden verschiedene Sprecher beleuchten, worauf es uns in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, besonders ankommt, und aus welchem Grund. Danach findet eine Podiumsdiskussion darüber statt, wie diese Ziele erreicht werden können. Elder L. Tom Perry und Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel sind unsere ersten Sprecher. Sie werden darauf eingehen, inwiefern das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi die Antworten auf alle Probleme und Herausforderungen des Lebens bietet und wie wir noch erfolgreicher dafür sorgen können, dass die darin enthaltenen Grundsätze und Bündnisse für uns und andere ein Segen sind. Elder Russell M. Nelson und Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel sprechen dann über die Lehre, die all unserem Tun in der Kirche und in unserem Privatleben zugrunde liegt, insbesondere was die Bereiche Ehe, Kinder und Familie betrifft und wie wichtig es ist, die Macht des Priestertums bei sich zu Hause zu haben. Elder Perry, Elder Christofferson.
Heute sprechen wir darüber, wie man den Problemen und Herausforderungen des Lebens begegnet, indem man das Evangelium Jesu Christi anwendet. Die Präsidenten der Kirche haben uns in der Vergangenheit immer wieder sehr darin bestärkt, diese Herausforderungen und Probleme mit Hilfe des Evangeliums zu bewältigen. Ich habe zwei Zitate ausgewählt, mit denen wir uns heute näher befassen wollen. Das erste stammt von Präsident Spencer W. Kimball, der bei der Frühjahrsgeneralkonferenz 1980 sagte: Vergessen wir nicht, wenn wir nach dem Evangelium leben und den Rat der Führer der Kirche befolgen, dann werden wir in der Lage sein, die vielen Probleme zu umgehen, von denen die Welt heimgesucht wird. Der Herr weiß, mit welchen Schwierigkeiten wir konfrontiert sind. Wenn wir seine Gebote befolgen, haben wir ein Anrecht auf die Weisheit und den Segen des Himmels, diese Probleme zu lösen. Brüder und Schwestern, ich weiß, dass das Evangelium wahr ist. Es bietet Antworten auf alle Fragen des Lebens und Lösungen für alle Probleme, vor denen wir stehen. Nun ein Zitat von Präsident Ezra Taft Benson, als er einmal zu den Missionaren sprach: Ich gebe Ihnen Zeugnis, dass wir die Lösung für die Probleme der Welt besitzen. Wir wissen, wohin wir gehen. Wir sind auf dem richtigen Weg und der Herr leitet sein Werk durch einen Propheten, dem besondere Zeugen zur Seite stehen, die Zeugnis geben, dass unser Herr und Erlöser Gott ist, nämlich der Gott dieser Welt, und dass er auf Weisung des Vaters handelt. Es ist unmöglich, in seinem Werk zu versagen. Die Propheten Gottes versichern uns, dass der Kurs, wie wir das Evangelium Jesu Christi im Leben anwenden sollen, klar und deutlich vor uns liegt. Elder Christofferson und ich werden Fragen zu drei Themenbereichen stellen und beantworten, die zeigen sollen, wie man das Evangelium anwendet, indem man seinem Nächsten dient, ihn rettet und respektiert. Ich stelle die Fragen und Elder Christofferson wird sie beantworten. Es werden bewusst knappe Antworten sein und wir hoffen, dass Sie daran anknüpfen und sich anhand dieser Fragen um mehr Wissen und Erkenntnis bemühen. Als erstes Dienst am Nächsten. Wir wenden das Evangelium an, indem wir unserem Nächsten dienen, wie es der Erlöser durch sein Wirken auf der Erde vorgelebt hat. Als erstes müssen wir verstehen, wie die Welt uns einordnet und wer wir sind. Also lautet die erste Frage: Sind Mormonen Christen?
Ja. Sie haben gesagt, dass man Herausforderungen und Probleme im Leben meistert, indem man das Evangelium anwendet. Das bedeutet, den Lehren und dem Beispiel Christi zu folgen und seine Gebote zu halten. Und ich denke, dass wir mit dieser christlichen Lebensführung und dem Dienst am Nächsten das beste und überzeugendste Argument dafür liefern, dass wir tatsächlich Christen sind. Ich weiß, dass manche behaupten, wir würden nicht ihrer konkreten Vorstellung von einem streng gläubigen Christen entsprechen. Sei es drum. Wir sollten jedoch immer ein gutes Vorbild sein, sodass niemand behaupten kann, die Mitglieder der Kirche würden den Erlöser nicht lieben. Niemand kann bestreiten, dass die Mitglieder der Kirche danach streben, dem Heiland nachzueifern. Das zeigen wir, wie ich meine, durch unsere Taten. Wie der Erlöser gesagt hat, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Übrigens gehöre ich einer wunderbaren Gemeinde an, die durch ein solches Miteinander und eine solche Lebensweise geprägt ist. Ein kleines Beispiel. Amy hat 5 Kinder, erwartet ihr 6. und war während dieser Schwangerschaft oftmals krank. Tiffany hat derzeit vielleicht von allen in der Gemeinde die meisten Kinder zu Hause. Dennoch hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, gelegentlich Amys Kinder zu sich zu nehmen, damit Amy eine Zeit lang allein sein kann, um sich ausruhen und erholen zu können. Das ist ein einfaches Beispiel. Ich glaube aber, dass es hunderte oder tausende Male vervielfacht zeigt, was es für uns heißt, Christ zu sein.
Ich denke, für diese Antwort bekommen Sie eine 1. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Nächste Frage. Welche Auswirkungen hat der Dienst am Nächsten auf unser eigenes Leben?
Also wir konzentrieren uns beim Dienst am Nächsten immer auf andere. Wir denken darüber nach, wie wir anderen helfen können. Doch zweifelsohne wirkt sich das auch auf uns selbst aus. Einfühlungsvermögen und Mitgefühl bringen es, wie ich finde, mit sich, dass sich unsere Sichtweise verändert und geben uns zusätzlich Mut und Kraft, was unsere eigenen Belange angeht. Das läutert uns, das heiligt uns. Präsident Marion G. Romney hat einmal gesagt, bestimmt erinnern Sie sich, dass wir dem Nächsten nicht einfach nur dienen, um in den Himmel zu kommen, sondern weil der Dienst am Nächsten die Lebensweise im Himmel ist. Es ist nämlich die Lebensweise Gottes. Das ist es, wonach wir leben. Christus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, wie er sagte, sondern um selbst zu dienen. Hierbei denke ich an die Worte Amulex. Ich habe sie vorhin schon markiert. In Kapitel 34 im Buch Alma spricht Amulek davon, dass wir beten und alles andere tun sollen, was zu unserer Gottesverehrung und unserer Lebensweise gehört. Dann sagt er, wenn ihr dies alles getan habt, aber die Bedürftigen und die Nackten abweist und nicht die Kranken und Bedrängten besucht und von eurer Habe, sofern ihr habt, mit den Bedürftigen teilt, ich sage euch, wenn ihr dies nicht tut, siehe, so ist euer Beten unnütz und trägt euch nichts ein und ihr seid wie Heuchler, die den Glauben verleugnen. Im Übrigen glaube ich, dass der wichtigste Dienst am Nächsten zu Hause geschieht. Dort erfordert er die größte Ausdauer und Beständigkeit.
Nun machen wir uns an die 3. Frage zu diesem Themenbereich. Menschen, die einer anderen Glaubensgemeinschaft angehören, halten vielleicht dieselben Werte hoch wie wir. Ist es möglich, sich gemeinsam mit ihm den christlichen Dienst am Nächsten zu widmen?
Ich finde, das ist ganz selbstverständlich. Man muss nicht in allen Punkten der Lehre übereinstimmen, um mit anderen zusammenarbeiten und etwas ausrichten zu können. Nach meiner Erfahrung habe ich mich durch solche Zusammenarbeit menschlich stets weiterentwickelt. An den verschiedenen Orten, wo ich innerhalb und außerhalb der USA gewohnt habe, hatte ich oftmals die Gelegenheit, mit anderen Gruppen, Vertretern anderer Glaubensgemeinschaften und gelegentlich auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die vermutlich gar keiner Religion anhingen. Aber alle einte ihr guter Wille. Und ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass ich dadurch zu einem besseren Menschen geworden bin. Die Kirche ist ja auch so eingerichtet, dass sie sich dafür anbietet, in Gruppen zu helfen. In den Kollegien und Gemeinden, ja in allen Organisationen der Kirche, wird uns ermöglicht und werden wir darauf vorbereitet, voranzugehen und manchmal auch uns anzuschließen. Wir haben, wie Sie wissen, eine Menge Erfahrungen mit dem Dienst am Nächsten gemacht, und zwar nicht nur auf örtlicher Ebene, sondern in aller Welt. Wir haben uns mit Katholiken zusammengetan, mit Protestanten und Muslimen, auch mit weltlich ausgerichteten Gruppierungen und einzelnen Menschen. Ich glaube, dies ist wirklich, wie bereits erwähnt, eine ganz natürliche Folge unseres christlichen Dienstes am Nächsten und der Nachfolge Christi, wenn wir das Evangelium leben.
Wohl wahr. Widmen wir uns nun dem nächsten Thema, dem Retten. Wir wenden das Evangelium an und retten andere, indem wir ihnen das geben, was sie in geistiger und materieller Hinsicht benötigen, wie es der Erlöser getan hat. Erste Frage: Inwiefern ist die Bemühung, andere zu retten, ein Kernpunkt unseres Glaubens?
Auch hier reden wir darüber, dass das Evangelium Lösungen für die Probleme und Bedürfnisse des Lebens bietet. Und für mich ist der Schlüssel zu all dem die erlösende Macht Jesu Christi. Wir bauen auf seine Gnade, um Sünde und Leid, ja, sogar den Tod zu überwinden. Und ich glaube, wir setzen das Evangelium zu einem gewissen Teil auch dadurch um, dass wir gemeinsam mit Christus an diesem Erlösungswerk, seinem Erlösungswerk, arbeiten. Das gilt für jeden Einzelnen, für uns als Vater oder Mutter, als Kollegium, Gemeinde oder Pfahl, was auch immer zutreffen mag. Wir wollen Christus dabei helfen, Menschen aus geistiger sowie aus materieller Not zu retten. All das ist, denke ich, Teil der Rettung. Und wenn wir etwa das Handbuch aufschlagen, lesen wir darin, um nur ein Beispiel zu nennen, vom Vorratshaus des Bischofs. Das Vorratshaus des Bischofs umfasst alles an gutem Willen, an Talenten, an Zeit und an Mitteln, alles, was die Mitglieder beisteuern möchten und zu geben bereit sind, um zum Erlösungswerk beizutragen. Wir haben ja den Dienst am Nächsten angesprochen. Ich finde, so dient man auf die bestmögliche Weise, und ich glaube, dass uns Präsident Monson aus gutem Grund dazu anhält. Gegen Ende unserer Versammlung jeden Donnerstag im Tempel berichten wir immer über unsere Aktivitäten der vorangegangenen Woche. Da gibt es jedes Mal, trotz allem, was er sonst noch als Präsident der Kirche zu tun hat, etwas zu hören, wie er selbst jemandem gedient oder jemandem die Hand zur Rettung gereicht hat. Er hat jemand in einem Pflegeheim besucht, er hat jemand einen Segen gespendet, er hat an einer Trauerfeier teilgenommen, er hat jemand angerufen, von dem er wusste, dass er allein war. Das alles sind, wie ich finde, großartige Beispiele dafür, was es heißt, unsere Mitarbeit im Erlösungswerk des Herrn zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen.
Sprechen wir einmal darüber, welche Rolle das Priestertumskollegium bei diesen Rettungsbemühungen spielt.
Meiner Meinung nach spielen die Kollegien hier eine wichtige Rolle, eine Führungsrolle. Die Kollegiumspräsidenten haben selbstverständlich die Schlüssel inne. Zusammen mit ihren Ratgebern haben sie die Vollmacht, für Brüderlichkeit im Kollegium zu sorgen und auf alle Mitglieder ihres Kollegiums und deren Familien zuzugehen, seien sie in der Kirche engagiert oder nicht, und sie in ihren Evangeliumsbündnissen zu stärken. Nochmals, es geht darum, dass sie begreifen, wie das Evangelium in ihrem Leben wirken kann und ihnen hilft, jede Herausforderung zu meistern. Was mich betrifft, so glaube ich, dass es beim Eid und Bund des Priestertums im Grunde um das Retten geht. Das Priestertum groß zu machen und die heiligen Handlungen, die Kraft des Priestertums ausgeübt werden, zu vollziehen, steht im Mittelpunkt aller Rettungsbemühungen. Sie haben oft über die Rolle des Kollegiums und des Gemeinderats bei den Rettungsaktionen gesprochen. Möchten Sie heute vielleicht etwas dazu sagen?
Mir liegen die ältesten Kollegiumspräsidenten und hohe Priestergruppenleiter sehr am Herzen. Sie stehen an der Spitze der Kollegien und diese Kollegien benötigen Führung. Viel zu oft gestehen wir ihnen in unseren Gemeinden nicht den Rang zu, der ihnen gebührt, und verstehen deshalb nicht, welche verantwortungsvolle Führungsrolle sie innehaben. Ich hoffe, dass wir unser Verständnis davon erweitern, was sie alles tun, um das Rettungswerk im Reich unseres Vaters im Himmel voranzubringen. Und ich hoffe, ihre Amtszeiten mögen länger sein, als dies heutzutage der Fall ist.
Da stimme ich zu. Was die Kollegien übrigens wirklich erreichen, ist Folgendes. Sie stellen das Rüstzeug zur Verfügung, dass man das Evangelium versteht und dazu nutzt, die Herausforderungen des Lebens zu meistern.
Ausgezeichnet. Nun die letzte Frage zu diesem Themenbereich. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Rettungsaktionen für die weniger aktiven Mitglieder und der klassischen Missionsarbeit, bei der wir auf diejenigen zugehen, die der Kirche nicht angehören?
Ich bin froh, dass Sie beides miteinander verknüpfen, denn ich finde, es ist ein und dasselbe. Im ersten Fall richten sich die Bemühungen auf diejenigen, die das Evangelium einst angenommen haben, und wir führen sie zum Erlöser zurück. Im zweiten Fall geht es darum, Menschen Christus zum ersten Mal nahezubringen. Aber letztendlich handelt es sich ja um das gleiche Werk. Ich meine übrigens auch, dass man den Menschen wohl kaum sagen sollte, kommt und beginnt euer Leben noch einmal von vorn. Vielleicht im Einzelfall. Aber im Allgemeinen sagen wir doch lieber, halte an dem fest, was du hast, an all dem Guten, was du im Laufe der Jahre aufgebaut hast, was bis heute Teil deines Lebens ist. Wir fügen nur noch den Rest hinzu und schaffen die Angleichung an das, was der Erlöser im Evangelium anbietet.
Sehr schön. Widmen wir uns nun dem letzten Thema. Hier geht es darum, unsere Bündnisse zu ehren, die wir mit Gott schließen. Meine erste Frage an Sie: Was für eine Rolle spielen der Tempel und die Tempelbündnisse dabei, dass wir den Herausforderungen des Lebens begegnen und sie meistern können?
Was die Bewältigung von Herausforderungen angeht, würde ich sagen, dass es nichts Besseres gibt, als das Evangelium Jesu Christi in die Tat umzusetzen, in den Tempel zu gehen und dort heilige Bündnisse zu schließen. Ich sage oft, dass ein Segen des Tempels und der heiligen Handlungen in einer veränderten Sichtweise besteht. Wenn wir in den Tempel gehen, lassen wir all unseren Kummer, unsere Probleme und Sorgen am Eingang zurück. Und wenn wir ihn wieder verlassen, sind sie noch immer da. Wir müssen sie alle wieder mitnehmen, sie haben sich nicht verändert. Doch wir haben uns verändert. Ich meine, wir werden geistig stärker, unsere Fähigkeiten nehmen zu und unsere Sicht auf das Leben und dessen Bedeutung hat sich gewandelt. Vielleicht erscheinen die großen Probleme nicht mehr ganz so groß und die kleinen, scheinbar unbedeutenden, drängen sich auf und wollen bereinigt werden, bevor sie sich richtig auswachsen. Darüber hinaus gibt es, wie ich meine, eine göttliche Macht, die mit diesen Bündnissen einhergeht. Im Buch Lehre und Bündnisse heißt es, dass in den Verordnungen des melchisedekischen Priestertums und ich glaube insbesondere in den Verordnungen des Tempels die Macht des Göttlichen kundgetan wird. Das heißt für mich unter anderem, dass es dort eine göttliche Einflussnahme gibt, eine göttliche Macht, die in uns einströmt, vorausgesetzt wir schließen diese Bündnisse und halten sie. Der Tempel ist also ein Ort der Erneuerung, er ist ein Ort der Offenbarung. Ein Tempel kann seinen Zweck nur dann in der rechten Weise erfüllen, wenn man vorbereitet ist. Manchmal sehen andere unseren Gottesdienst im Tempel kritisch und behaupten, er würde viel zu sehr geheim gehalten. Doch ist der Zugang nicht aus Gründen der Geheimhaltung beschränkt, sondern um sicherzustellen, dass man genügend vorbereitet ist. Man muss vorbereitet und geistig gereift sein, um die Bündnisse einzugehen und zu halten. Sie sind ausgesprochen heilig.
Sehr gut. Welche Rolle spielen die Bündnisse, wenn man sich wirklich bekehren will?
Für mich sind sie der Weg, auf dem man als Jünger Christi wandelt. Der Kern aller Bündnisse ist der Gehorsam. Und nicht zuletzt gehören auch Opfer und Weihung dazu. In einem Wort also Gehorsam. Meiner Ansicht nach bewirkt dieser mit der Zeit die Wandlung vom natürlichen Menschen zum Heiligen. Und ich glaube, dass es keine andere Möglichkeit, keinen anderen Weg gibt, das zu erreichen. Ich finde, wenn jemand weiß, dass die Verheißung Gottes sich auf ihn ganz persönlich erstreckt, unabhängig von anderen, entwickelt er wirklich großen Glauben. Jeder schließt diese Bündnisse persönlich, eines nach dem anderen. Vor einigen Jahren las ich einmal einen Artikel in einer französischen Zeitung, in dem es um unsere Arbeit für die Verstorbenen ging. Da war zu lesen, die Mormonen würden Mikrofilmrollen nehmen, in einen Eimer Wasser tauchen, wieder herausziehen und behaupten, dass all die Leute auf dem Film nun getauft seien. Ich dachte mir, toll, da könnten wir wirklich eine Menge Zeit sparen. Aber so funktioniert es nicht, weil diese Bündnisse persönlich sind. Denn was Gott uns verheißt und wir ihm im Gegenzug versprechen, ist auf die Person bezogen. Und das fördert meiner Ansicht nach den Glauben. Gott verheißt uns etwas. Wir wissen, dass er nicht lügen kann. Wir wissen, dass er seine Verheißung erfüllen wird. Ich finde, das hilft uns, mit der Gegenwart klarzukommen. Was auch immer danach geschehen mag, wir kennen das Ende und können damit umgehen.
Ausgezeichnet. Hier nun die letzte Frage an Sie. Was bedeutet es konkret, unsere Bündnisse in Ehren zu halten?
Ich weiß noch, wie einer unserer Amtsbrüder einmal sagte, wir gehen in den Tempel, um Bündnisse zu schließen, dann gehen wir wieder nach Hause, um sie zu halten. Und für mich ist das Halten der Gebote in der Praxis wiederum etwas, was in erster Linie zu Hause, in der Ehe und in der Familie geschieht. Wir haben die Anwendung des Evangeliums zur Rettung und zum Dienst am Nächsten besprochen und hierbei den Gehorsam erwähnt. Dies alles gehört für mich dazu, was es bedeutet, unsere Bündnisse zu halten. Besonders möchte ich noch die fortdauernde Umkehr betonen, die durch das Abendmahl ermöglicht wird. Wenn wir uns jede Woche vorbereiten, indem wir vor dem Sonntag das bereinigen, was zu bereinigen ist, indem wir umkehren, bekennen und das erledigen, was zu erledigen ist, und dann die Abendmahlsversammlung besuchen, am Abendmahl teilnehmen, welches durch die Macht des Priestertums gesegnet wird. Wir erneuern dabei nicht nur unsere Bündnisse, sondern erlangen erneut das, was uns verheißen wurde, nämlich Sündenvergebung und den Heiligen Geist als ständigen Begleiter. So hält man seine Bündnisse in Ehren.
Möchten Sie vielleicht noch Zeugnis geben von dem, was wir besprochen haben?
Ja, danke. Das Evangelium bietet die richtigen Antworten auf unsere Fragen. Es geht um all das, was wir besprochen haben, um den Dienst am Nächsten, um heilige Handlungen und darum, dass man Bündnisse hält. Und mit der Zeit verändern wir uns dadurch. Unsere Fähigkeit, Probleme zu bewältigen, nimmt im Laufe der Zeit zu. Es hilft uns wirklich dabei, so hat es Spencer W. Kimball in dem Zitat, das Sie vorgelesen haben, formuliert, einen Großteil der Probleme und Herausforderungen des Lebens zu umgehen und zu lösen und göttliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Für mich ist der Schlüssel hierzu die Gabe des Heiligen Geistes. Wir sind damit gesegnet, durch den Heiligen Geist stets geführt, unterstützt und getröstet zu werden. Und die Gaben des Geistes tragen uns durchs Leben ganz gleich, was kommen mag. Er lehrt uns, das Evangelium in die Tat umzusetzen. Er führt und tröstet uns. Ich bezeuge, dass es den Heiligen Geist und seine Macht wirklich gibt, dass der Herr Jesus Christus lebt und seine sühnende Macht für uns wirkt und dass Gott tatsächlich unser Vater im Himmel ist, der uns liebt und den Weg für uns durch das Evangelium bereitet hat. Er ist unser Vater, er lebt und liebt uns. Von all dem lege ich Zeugnis ab, im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich füge mein Zeugnis dem Zeugnis von Elder Christofferson hinzu. Das Evangelium ist wiederhergestellt worden. Dies ist die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Jesus Christus steht an ihrer Spitze. Er führt und leitet uns und zeigt uns, wie wir in dem Werk, in dem wir Verantwortung tragen, vorgehen sollen. Wir leben in der Evangeliumszeit der Fülle. Er hat uns den Weg, die Wahrheit und das Leben gegeben. Dem allen sollen wir folgen. Ich bezeuge feierlich, dass er uns führt und leitet und uns Lösungen für all unsere Probleme und Herausforderungen im Leben bietet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dear brothers and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, wir danken Ihnen für Ihren Glauben und Ihre Hingabe im Werk des Herrn. Wir sind für jeden von Ihnen sehr dankbar. In der Kirche betonen wir, wie wichtig Ehe, Kinder und die Familie sind, weil wir die Lehre kennen. Uns als Führern der Kirche ist auch bewusst, dass der Widersacher die Familie ohne Unterlass angreift. In den vergangenen 50 Jahren hat die Geburtenrate bei fast allen Völkern der Erde abgenommen. Die Eheschließung wird auf eine spätere Lebensphase verschoben und die Größe der Familien sinkt, auch in der Kirche. Unsere Aufgabe, die Familie zu verteidigen, ist keine einfache. Eine Reihe von Trends in der Welt schadet dem Stellenwert der Familie. Traurigerweise wird die heilige Fortpflanzungskraft von vielen entweiht und der Intimität in der Ehe, wie Gott sie ihrem Wesen nach angelegt hat, wird durch die süchtig machende, verderbliche und giftige Plage Pornografie ihre Schönheit genommen. Eigentlich ziehen wir unsere Kinder in feindlich besetztem Gebiet auf. Das Zuhause muss für jedes Mitglied zum Allerheiligsten werden, wo jeder mit seinem Glauben vor den Sünden der Welt sicher sein kann. Der Herr verlässt sich darauf, dass wir nach seiner Wahrheit leben. Bitte machen Sie unseren Mitgliedern klar, dass die Ehe von Gott verordnet ist. Sie beruht auf der Lehre des Evangeliums und ist von ewiger Bedeutung. Der Herr hat gesagt, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dreimal wird in den Heiligen Schriften die Warnung ausgesprochen, dass die ganze Erde beim Kommen des Herrn völlig verwüstet werde, wenn nicht bestimmte Bedingungen vorherrschten. Jedes Mal bezieht sich die Warnung auf den Zustand der Menschheit ohne die Siegelung im Tempel. Ohne diese zur Erhöhung führenden Verordnungen wird der Zweck der Schöpfung nicht erreicht. Das Werk und die Herrlichkeit Gottes, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen, stellen das Fundament dar, auf dem wir als Führer in der Kirche stehen. 1995 veröffentlichten die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel eine historische Erklärung. Die Familie, eine Proklamation an die Welt. Außerdem waren zwei unserer vorigen weltweiten Führerschaftsschulungen der Familie gewidmet. Die Familie unterstützen im Februar 2006 und wie man rechtschaffene Nachkommen heranzieht im Februar 2008. Letztes Jahr haben wir das Handbuch 2 mit dem Titel Die Kirche führen und verwalten veröffentlicht. Wie Sie wissen, wird im ersten Kapitel dieses Handbuchs der heilige Charakter der Familie erläutert. Bitte nutzen Sie diese hervorragenden Hilfsmittel, wenn Sie mit den Mitgliedern sprechen und ihnen Rat erteilen. Erklären Sie, dass eine familiäre Beziehung damit anfängt, dass ein Mann seine Frau liebt und eine Frau ihren Mann. Eine Ehe verbindet zwei sehr unterschiedliche und unvollkommene Menschen. Mann und Frau begegnen ihren Unzulänglichkeiten am besten mit Geduld und einer Prise Humor. Beide sollten stets bereit sein, sich zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten. Und beide sollten Friedensstifter sein. Jeder Fehler, den man hat, bietet die Chance, sich zu ändern, umzukehren. Umkehr führt in jedem Lebensalter zum nötigen Fortschritt. Sie führt zu einer mächtigen Herzenswandlung, die in der Liebe zu Gott und zum Nächsten mündet, besonders demjenigen Nächsten, mit dem man verheiratet ist. Zur Umkehr gehört Vergebungsbereitschaft, und es ist ein Gebot, zu vergeben. Der Herr hat gesagt, ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will, aber von euch wird verlangt, dass ihr allen Menschen vergebt. Wenn die Umkehr abgeschlossen ist, dann vergeben sie auch sich selbst. Meinungsverschiedenheiten zwischen Mann und Frau können vorkommen. Das Ziel einer Ehe besteht aber mitnichten darin, Auseinandersetzungen für sich zu entscheiden, sondern eine ewige Liebesbeziehung aufzubauen. Eine Ehe wird durch morgendliches und abendliches Familiengebet und das tägliche Schriftstudium geheiligt. Eine Ehe gewinnt an Stabilität, wenn man sein Geld sorgsam einteilt, Schulden meidet, im Rahmen seines Budgets bleibt und bereitwillig das vom Herrn gegebene Gesetz des Zehnten einhält. Eine Ehe bezieht Energie aus gemeinsam gestalteter Freizeit. Eine Ehe wird geschützt durch den felsenfesten Entschluss, sie zum Erfolg zu führen. Weisen Sie jeden verheirateten Priestertumsträger darauf hin, dass es seine oberste Pflicht ist, für seine Frau zu sorgen. Sie versetzt ihn in die Lage, der größten Segnungen würdig zu sein. Wenn die Kinder ihr Nest verlassen haben, treten Mann und Frau in eine gemeinsame Lebensphase ein, die wunderschön und sehr anregend sein kann. Erklären Sie, dass Kindererziehung ein Gemeinschaftsprojekt ist. Der Vater erfüllt seine Führungsaufgabe mit Licht und Liebe, niemals, auch nur mit einer Spur von Unrecht. Die Mutter steuert das Einfühlungsvermögen, die Inspiration und die Fürsorglichkeit bei, die ihr naturgemäß zu eigen sind. Zusammen befolgen sie das Gebot des Herrn, ihre Kinder das Evangelium zu lehren. Jesus möchte, dass die Kinder zu ihm kommen, denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Diese Unterweisung ist Sache der Eltern. Die Kirche unterstützt sie dabei. Nützliche Hinweise dazu, welche Aufgabe die Familie hat und welche die Kirche, stehen in Handbuch 2, Abschnitt 1.4. Brüder und Schwestern, ich bin sehr dankbar für das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi. Es spendet uns Licht in einer Welt, die durch Unmoral, Übeltun und Untreue verfinstert ist. Es lehrt uns, alle Kinder Gottes zu lieben, von denen einige mit ihrer Geschlechtszugehörigkeit und anderen Umständen zu kämpfen haben, die sich nicht gänzlich ergründen lassen mögen. Wir müssen ihnen helfen und Sie und Ihre Angehörigen unterstützen, selbstverständlich, ohne dabei sündhaftes Verhalten zu dulden. Jesus kannte den Willen seines ewigen Vaters, welcher verkündete: Dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Durch das Sühnopfer Jesu Christi können nun beide Ziele erreicht werden. Dank des Sühnopfers wurde die Unsterblichkeit für alle, die je gelebt haben oder leben werden, Wirklichkeit. Dank des Sühnopfers wurde das ewige Leben, ein Leben bei unserem Vater im Himmel, für alle möglich, die dessen würdig sind. Um dessen würdig zu sein, entwickelt man Glauben, kehrt um, lässt sich taufen, empfängt den Heiligen Geist und harrt bis ans Ende aus. Zu diesem Ende gehören das Endowment im Tempel und die Siegelungen. Wie sagte der Herr seinem Propheten? In der celestialen Herrlichkeit gibt es drei Himmel oder Grade, und um den höchsten zu erlangen, muss man in diese Ordnung des Priestertums, nämlich den neuen und immerwährenden Bund der Ehe, eintreten. Und wenn jemand das nicht tut, so kann er ihn nicht erlangen. Gottes Plan des Glücklichseins ist vollkommen. Wenn wir zu Hause, im Kollegium, in einer Ratsversammlung oder im Unterricht darüber sprechen, schenken wir allen Liebe, Hoffnung, Frieden und Freude in diesem und im künftigen Leben. Dies versichere ich Ihnen genauso, wie ich Sie meiner Zuneigung und Wertschätzung versichere. Wir haben jetzt die Ehre von Präsident Boyd K. Packer, dem Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel, zu hören. Seine lehrreichen Worte werden uns ein Segen sein. Gott lebt. Jesus ist der Messias. Dies ist seine Kirche und sie wird heute von Präsident Thomas S. Monson geführt. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich freue mich, dass ich hier bin und dass Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen, die überall zu sehen sein wird. Ich habe inständig darum gebetet, dass mich die Macht des Heiligen Geistes begleiten möge. Als das Buch Lehre und Bündnisse zusammengestellt wurde, wurden die Offenbarungen vom Propheten Joseph Smith zusammengetragen, der damals noch keine 30 Jahre alt war. Eine der Offenbarungen war als Einleitung gedacht. Sie bildet heute Abschnitt 1 im Buch Lehre und Bündnisse, obwohl sie viel später ergangen ist als die meisten anderen Offenbarungen darin. Ein Satz in dieser Offenbarung hat die Arbeit in der Kirche und, wenn man so will, die Arbeit sämtlicher christlicher Kirchen für alle Zeit verändert. Nämlich, dass einfach jedermann im Namen Gottes, des Herrn, ja des Erretters der Welt sprechen kann. Die Vorstellung, dass da eine Kirche zusammengefügt wird, in der jedem würdigen, erwachsenen Mann die Vollmacht des Priestertums gegeben wird, erscheint reichlich kühn und verwegen, aber genau so ist es. Wenn wir sie also anschauen, die Mitglieder der Kirche in aller Welt, machen wir uns keine Sorgen um den Fortschritt der Kirche. Wir wissen, dass es durch Bekehrung und Taufe immer eine kleine Gruppe Brüder geben wird, auf die die Fülle des Priestertums übertragen werden kann. Jeder Älteste hat genauso viel Priestertum wie der Präsident der Kirche oder wie ich oder ein Apostel, nur das Amt ist ein anderes. Das Priestertum wird aber nicht aufgeteilt oder zerstückelt, hier ein wenig und dort ein wenig. Es wird als Ganzes gegeben. Bei der heiligen Handlung, mit der die Ordinierung vorgenommen wird, wird erst das Priestertum und dann das Amt übertragen. Ein junger Mann von gerade 18 Jahren, der vorhat, auf Mission zu gehen, empfängt also diese heilige Handlung und ihm wird zunächst gesagt, wir übertragen auf dich das melchisedekische Priestertum und dann wird er zum Amt eines Ältesten in diesem Priestertum ordiniert. Für dieses Priestertum gibt es noch mehr Bezeichnungen, das Priestertum nach der heiligsten Ordnung Gottes oder das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes Gottes. Es ist die höchste Macht auf dieser Erde. Es ist die Macht, mit der die Erde und alles andere in dem riesigen Weltenraum, was Teil unseres Lebens ist, erschaffen wurde. Wir wissen, dass jeder Vater ein Amt im Priestertum tragen kann und soll. Das bedeutet, dass er das Priestertum trägt und über seine Familie in Rechtschaffenheit präsidiert. Bisweilen lastet man uns an, wir würden die Schwestern lieblos behandeln, weil sie nicht das Priestertum und daher auch nicht die Ämter wie die Brüder tragen. Uns ist jedoch sehr wohl bewusst, dass unsere Erhöhung von der Schwester an unserer Seite abhängt, unserer Ehefrau, der Mutter unserer Kinder. Und kein Priestertumsträger würde in irgendeiner Weise den Wert und die Kräfte seiner Frau herabsetzen oder mindern. Wenn ich Bemerkungen höre, die Schwestern seien weniger wert als die Brüder, wünschte ich, diejenigen, die das sagen, könnten jedem würdigen Priestertumsträger ins Herz blicken und erkennen, welche Gefühle er seiner Frau, der Mutter seiner Kinder, entgegenbringt. Es ist Ehrfurcht, vielleicht nicht gerade Anbetung, aber doch eine Art Anbetung, die Hochachtung vor seiner Lebensgefährtin, die der Grund dafür ist, dass er einst erhöht werden kann. Die Kirche ist sehr zweckmäßig eingerichtet. Wir sind nicht auf einen Prälaten, Priester, Pastor oder Vikar angewiesen, der die Vollmacht bekommen hat, eine Gemeinde zu leiten. Es ist so, wie es im Buch Lehre und Bündnisse ganz einfach steht. Jedermann kann im Namen Gottes, des Herrn, ja, des Erretters der Welt sprechen. Wir setzen die Maßstäbe für Würdigkeit mit viel Bedacht. Denn ein Mann, der sich auf das Priestertum vorbereitet, muss vieles aufgeben, was andere Männer noch genießen können. Und jeder einzelne Punkt ist ein Schutz für ihn und seine Familie. Das Wort der Weisheit wurde zu einer Zeit gegeben, als die Gefahren von Tee und Kaffee, Alkohol und Tabak und all diesen Sachen noch gar nicht bekannt waren. Trotzdem haben die Brüder damals sich dem gebeugt, was der Prophet sagte, und die Tatsache gehorsam akzeptiert, dass es Maßstäbe gibt, wenn man zum Priestertum ordiniert wird. Es ist nämlich eine großartige Sache für einen Vater, einen Ehemann, das Evangelium zu leben und es durch sein Beispiel weiterzutragen. Diese Aufgabe hat man in der Kirche immer. Wir berufen einen Mann als Pfahlpräsidenten oder Bischof oder präsidierenden Beamten und bringen seiner Vollmacht die gebührende Achtung entgegen, und doch ist die Amtszeit immer nur vorübergehend. Ein Pfahlpräsident wird eines Tages entlassen, ein Bischof wird entlassen, ein Ältester aber wird nicht entlassen, ein hoher Priester wird nicht entlassen und auch ein 70er wird nicht entlassen. Er behält diese Vollmacht und die Ehre, über eine Familie zu präsidieren und Vater zu sein, währt ewig. Für mich in meinem zarten Alter ist das ein großer Trost. Ich bin seit 65 Jahren verheiratet und mache mir Gedanken, dass dies zu Ende gehen könnte. Doch mir ist auch klar, dass das Evangelium wahr ist und dass es nie ein Ende geben wird. Ich habe immer sehr darauf geachtet und achte immer noch darauf, meine Frau mit der gebührenden Achtung und Ehrfurcht zu behandeln, vollbringt sie doch, was für eine Frau in diesem Leben das Wertvollste ist. Sie lebt das Evangelium und ist die Ehefrau eines würdigen Priestertumsträgers und die Mutter seiner Kinder. Als die Kirche errichtet wurde, wurde das Priestertum wiederhergestellt, zuerst das aaronische und danach das melchisedekische. Die Kirche hat nicht mit einem Schlag einen fertigen Plan erhalten, den der Prophet vor der Bekanntgabe nur noch durchzusehen brauchte. Vielmehr erging Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. Eins kam zum anderen in der Fülle der Zeiten und schließlich war alles wiederhergestellt. Die Kirche wächst sehr schnell und wir sehen vor unserem geistigen Auge, wie sie in aller Welt versammelt sind und sich diese Übertragung anhören. Dank der Übersetzung können wir zu ihnen in ihrer Sprache sprechen. Es ist die einzige Möglichkeit, wie ich mich den Völkern der Welt in vollkommener Weise mitteilen kann. Für mich war schon das Englische immer schwer genug. Wir wissen sehr wohl, dass jedes Wort in entsprechende Worte in anderen Sprachen übersetzt wird, und nicht nur das. Auch seine Macht und der Geist und die Absicht werden mit übertragen. Wir vollziehen unsere heiligen Handlungen im Namen Jesu Christi. Bei ein oder zwei wird davon etwas abgewichen. Eine ist die Taufe, was recht aufschlussreich ist. Da heißt es im Gebet, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch im Tempel wird bei einigen heiligen Handlungen diese Formulierung verwendet. So ist also alles, was gegeben werden konnte, gegeben worden. Zur rechten Zeit werden wir unseren Vater im Himmel erkennen. Einen liebevollen Vater, dem so viel an uns liegt, dass er sich freut, wenn wir glücklich sind und der zweifellos Tränen vergießt, wenn wir ungehorsam sind und Fehler machen. Wenn wir selbst Kinder haben und das Priestertum tragen, wenn dies beides auf uns zutrifft, dann wissen wir, was es mit der Fülle des Evangeliums Jesu Christi auf sich hat. Und wir wissen, wer er ist. Christus, der Sohn Gottes, der einzig Gezeugte des Vaters, der das Sühnopfer vollbracht hat, durch das alle Fehler, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben, ausgelöscht werden können und durch das wir am Tag des Gerichts rein und makellos vor den Vater treten können. Es ist bemerkenswert, dass auf der ganzen Welt jedermann im Namen Gottes des Herrn, ja des Erretters der Welt, sprechen kann. Sie alle sprechen verschiedene Sprachen, der eine oder andere sogar viele Sprachen. Ich habe ein, zwei Generalautoritäten gekannt, die Sprachen regelrecht in sich aufgesogen haben. Mit Jakob de Jager, mit dem ich oft unterwegs war, fuhr ich nach China und in andere Länder. Er schien bloß aus dem Flugzeug steigen und einmal tief durchatmen zu müssen, um eine Sprache sprechen zu können, und das auch noch recht gut. Auf diese Weise kann die Kirche überall auf der Welt von Männern geführt werden, die in vielerlei Hinsicht besser sind als wir. Sie sind bestens geeignet, weil sie mit den Mächten des Himmels verbunden sind. Um sie kümmert sich der Arm des Allmächtigen. Sie wissen, dass Jesus Christus, der einzig Gezeugte des Vaters, das Oberhaupt der Kirche ist. Wir sind seine Diener, ein jeder von uns, und wir sind seine Söhne und seine Töchter. Für mich ist das ein großer Trost bei all den Fehlern, die ich im Leben mache. Ich habe es schon oft gesagt, ich wünschte, mein letzter Fehler wäre mein schlimmster, und einen weiteren gäbe es dann nicht mehr. Aussicht darauf besteht aber nicht. Man macht Fehler im Leben, blickt auf sein Leben zurück und fragt sich, wo stehe ich jetzt, am Ende meines Lebens, da mir das Gericht bevorsteht? Mir macht das keine Sorgen, weil ich umgekehrt bin und das große Sühnopfer in Anspruch genommen habe, das wirksam wird, wenn man nach dem Evangelium Jesu Christi lebt. Als Priestertumsträger nehmen wir jede Berufung an und leisten jeden Dienst, der uns angetragen wird, wobei der wichtigste in unseren eigenen vier Wänden vollbracht wird. Die letzten Präsidenten der Kirche waren sich der Umtriebe des Widersachers bewusst und haben sich in ihren Worten und Predigten auf das Zuhause und die Familie konzentriert. Und auch wir haben das in dieser Versammlung gemacht. Die Kirche besteht aus Familien. Wir sprechen über die Organisation und darüber, wie viele Gemeinden und Pfähle es gibt, aber das ist nebensächlich und vorübergehend. Wenn wir aber darüber sprechen, wie viele Familien es gibt, dann sehen wir das echte Wachstum der Kirche. Ich möchte mit einem Zeugnis schließen. Ich lebe schon sehr lange. Ich bin weit herumgekommen, 4 Millionen Kilometer in so ziemlich allen Ländern der Erde. Viele dieser Länder habe ich dutzende Male besucht. Ich habe erkannt, dass wir Gottes Kinder sind und die Gewissheit erlangt, dass das Evangelium Jesu Christi wahr ist. Wenn wir zu Ihnen als Führungsbeamte der Hilfsorganisationen und des Priestertums und der Pfähle kommen, so kommen wir mit einem brennenden Zeugnis und mit Erkenntnis. Wir wissen, dass Gott lebt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, der einzig Gezeugte des Vaters. Alles, was wir tun, geschieht in seinem Namen und in seinem Auftrag. und alles, was wir in seinem Auftrag tun, um als Apostel die Kirche zu leiten oder als Bischof oder Ratgeber in einer ältesten Kollegiumspräsidentschaft eine Gemeinde zu leiten, ist zweitrangig verglichen mit unserer Aufgabe als Vater und Ehemann, der das Priestertum trägt und dessen würdig bleibt. Dieser Quelle verdanken wir unser Glück. Das ist die größte Leistung auf Erden. Ich weiß, dass Gott lebt. Ich weiß, dass Jesus der Messias ist. Ich kenne den Herrn. Dies ist seine Kirche und seine leitende Hand ist mit ihr und mit jedem würdigen Priestertumsträger, mit jeder Frau und Mutter, ja, selbst mit den kleinen Kindern. Die gütige Hand dessen, der der Sohn Gottes ist, wacht über ihnen. Von ihm lege ich Zeugnis ab, vom Vater lege ich Zeugnis ab und mein Zeugnis ist wahr. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, President Packer.
Vielen Dank, Präsident Packer. Danke auch an Sie, Brüder. Brüder und Schwestern, Sie können jetzt einen Moment aufstehen, um sich auf den zweiten Teil unserer Versammlung vorzubereiten.
Please be seated.
Nehmen Sie bitte Platz. Die Diskussionsteilnehmer haben jetzt ihren Platz eingenommen und diejenigen, die zuvor auf dem Podium saßen, sind jetzt im Publikum. Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel leitet nun eine Podiumsdiskussion über die Frage, wie die Kirche die anhaltende Bekehrung und das Wohlbefinden ihrer Mitglieder fördern kann, wozu auch die Stärkung der Priestertumskollegien und weitere Anweisungen aus dem Handbuch gehören. An der Diskussion nehmen teil Elder M. Russell Ballard und Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der Zwölf Apostel, Elder Ronald A. Rasband, dienstältester Präsident der 70er, Schwester Elaine S. Dalton, Präsidentin der jungen Damen, und Schwester Rosemary M. Wigsam, Präsidentin der Primarvereinigung, Elder Ballard.
Thank you, Elder Oaks.
Vielen Dank, Elder Oaks. Wir freuen uns sehr, dass wir an dieser Führerschaftsschulung teilnehmen können und sind dankbar für die Worte, die wir schon von etlichen Mitgliedern des Kollegiums der Zwölf gehört haben. Wie von Elder Oaks bereits erwähnt, wollen wir in der Gruppe besprechen, wie sich die Grundsätze der Führung, dargelegt in Handbuch 2, Kapitel 3 und auch Kapitel 4, das von den Ratsgremien handelt, in die Tat umsetzen lassen. Der Herr hat uns im Buch Lehre und Bündnisse ein Schema aufgezeigt. Ich zitiere: Und nun siehe, ich gebe euch das Gebot, wenn ihr versammelt seid, so unterweist und erbaut einander, damit ihr wisst, wie ihr handeln und meine Kirche leiten sollt, wie ihr nach den Punkten meines Gesetzes und meiner Gebote, die ich gegeben habe, handeln sollt. Wir sollen darüber sprechen, wie sich die Hinweise, die wir in der heutigen Versammlung erhalten haben, in die Tat umsetzen lassen. Genauer, wie unterstützen wir die Familien, wie stärken wir die Träger des melchisedekischen Priestertums und wie helfen wir den Jugendlichen, einander zu reaktivieren und zu stärken. Uns ist bewusst, dass die Mitglieder in der heutigen schweren Zeit vor handfesten Herausforderungen stehen. Die Kirche wächst aber nur dann, wenn die eigene anhaltende Bekehrung zum Evangelium zu größerer Glaubenstreue beim Einzelnen und in der Familie führt. Dazu muss man sich ständig anstrengen, und der Segen stellt sich ein, wenn es uns gelingt, einander zu retten und zu unterstützen, und zwar einen nach dem anderen. Sie haben da dieses schöne Beispiel zur Sprache gebracht, Schwester Wixom, als PV-Führerinnen eine Familie besuchten, die ganz konkret Hilfe benötigte. Erzählen Sie uns davon?
Ja, Elder Ballard, so etwas geschieht wirklich. Es geschieht überall, wo PV-Leitungen sich die Zeit nehmen und Kinder zu Hause besuchen und mit den Eltern reden. Sehen wir uns das Beispiel aus Guatemala an.
Die Betreuung der Familien beginnt damit, dass man jeden in der Familie gern hat, sich etwas aus ihm macht und verstehen möchte, was er braucht.
Stephanie, wie steht es mit den Vasquez-Kindern?
Die Kinder wollen ja zur PV kommen, aber sie können nicht, wegen der Eltern. Diesen Führerinnen war klar, dass Kinder und Jugendliche auf ihre Eltern großen Einfluss ausüben können. Sie strebten nach Führung durch den Geist, berieten sich und beschlossen, noch in derselben Woche Familie Vasquez zu besuchen. Sie erkannten, dass die Kinder jedes Mal, wenn sie die Kirche besuchten, geistige Erlebnisse hatten. Cindy, deine Mama hat mir gesagt, dass du früh aufstehst, um in die Kirche zu kommen. Warum gehst du denn so gern in die Kirche?
Ich höre gern mehr vom Wort Gottes und bin gern mit den anderen Kindern zusammen.
Und du, Danilo?
Ich lese gern Schriftstellen vor. Und manchmal darf ich auch ein Gebet sprechen. Ich bete für meine Familie und für alle Leute.
Schwester Vasquez, was halten Sie davon, dass Ihre Kinder zur Kirche gehen?
Ich freue mich, wenn sie morgens aufstehen und sagen, Mama, wir wollen zur Kirche. Ich würde ja auch gern mitkommen. Aber mein Mann ist krank und braucht mich.
Wenn du dich aufraffst und für ihn betest, wird er es schaffen, in die Kirche zu gehen. Der Vater im Himmel wird euch segnen und euch die nötige Kraft geben.
Gemeinsam mit der Bischofschaft haben diese Führerinnen sich überlegt, wie man den Kindern noch mehr Gutes tun und die ganze Familie stärken könnte. Eine gelungene PV-Aktivität bewies den Kindern, dass die Gemeinde sie wirklich liebgewonnen hatte.
Heute kommen diese Kinder mit anderen Kindern zusammen. Das war es, was wir wollten, dass sie in der Kirche Freunde finden.
Als der Geist den Kindern ins Herz drang, suchten sie Rat bei ihren Eltern. Und die Eltern wurden gestärkt und kamen zur Kirche zurück. Im Handbuch steht, die Familie ist von Gott eingerichtet. Sie ist die wichtigste Einheit zu dieser Zeit und in Ewigkeit.
Ein wirklich gutes Beispiel, Schwester Wixom. Lassen Sie uns doch sehen, was wir daraus lernen können.
Ist Ihnen die Atmosphäre in der Familie aufgefallen? Wie Elder Nelson es ausdrückte, war jeder dort in seinem Allerheiligsten. Diese Familie wusste tief im Inneren, dass das Evangelium wahr ist. Nur dieser Besuch von der PV-Leitung war nötig, damit Kinder und Eltern wieder zueinander fanden und die Familie gestärkt wurde.
Man beachte den Einfluss der kleinen Kinder, auch dann, wenn sie mit den anderen in der PV zusammenkommen. Selbst kleine Kinder können sich an diesem großen Werk beteiligen. Sie können der Auslöser dafür sein, dass ein anderer wieder aktiv wird. Was ist Ihnen, Elder Rasband, noch besonders aufgefallen?
Mich hat die Einstellung dieser Kinder sehr bewegt. Als ich diesen Ausschnitt sah, dachte ich, es waren die Kinder, die ihren Eltern geholfen haben, zurückzukommen. Sie wollten unbedingt zu den PV-Aktivitäten und sonntags in die Kirche, auch wenn ihre Eltern nicht mitkommen konnten. Das war, finde ich, ein großartiges Beispiel dafür, wie Kinder ihre Eltern zur Kirche zurückbringen können.
In diesem Filmbeispiel, Schwester Wixom, haben die Kinder wirklich etwas begriffen? Und was war das? Ich finde, ihre Antworten waren fabelhaft.
Das ist mir auch aufgefallen. Sie waren oft genug in der PV gewesen, um zu wissen, dass das Buch Mormon wahr ist. Und dass Gebete etwas bewirken können. Und das haben sie daheim ihren Eltern vermittelt.
Im Grunde genommen geht es ums Bekehrtsein. Sie sagten, sie lesen gern im Buch Mormon und beten gern. Wenn man bekehrt ist, folgt darauf ganz natürlich, dass man seine Brüder stärkt.
Was hat das dann, Schwester Dalton, mit den Zuschauern dieser Übertragung in aller Welt zu tun?
Wissen Sie, Elder Raspin, mir fällt dazu immer die Schriftstelle ein, wo es heißt, dass ein kleines Kind die anderen führen wird. Manchmal ist das wirklich so. Die Führungsbeamten in aller Welt bringen durch ganz gewöhnliches Handeln Außergewöhnliches zustande. Ich weiß davon ein paar JD-Führerinnen in Brasilien, die wegen einer Mutter, die nicht der Kirche angehört, extra einen Abend für eine besondere Auszeichnung ihrer Tochter planten. Als die Tochter dann auf dieser Versammlung Zeugnis gab, war die Mutter sehr gerührt. Dadurch wurde die Beziehung zwischen Mutter und Tochter inniger. Wenn so etwas geschieht, wird eine Familie stärker, und das geschieht allenthalben.
Ich möchte hierzu erwähnen, dass wir als Führungsbeamte in unserem Bemühen, den Kindern zu helfen, manchmal dazu neigen, die Eltern zu umgehen. Hier war das nicht der Fall. Da fällt einem dieser schöne Satz ein, der schon seit 50 Jahren in der Kirche im Umlauf ist. Er steht im Handbuch. Da heißt es, dass die Familie die Grundlage eines rechtschaffenen Lebens ist und dass keine andere Institution ihren Platz einnehmen oder ihre wesentlichen Aufgaben erfüllen kann. Die PV-Beamtinnen waren klug und wussten, dass es nichts bringt, wenn man sich einfach die Kinder schnappt. Sie mussten die ganze Familie mit einbeziehen, denn nur dort haben Rechtschaffenheit und Redlichkeit auf die Dauer Bestand.
Die JD-Führungsbeamtinnen wussten aber auch, wenn sie dieses Band, das ewige Band zwischen Mutter und Tochter stärken, dann wird die Familie stärker.
Dabei haben wir noch etwas Wichtiges gesehen. Da war ja diese Ratsversammlung in der Gemeinde. Alle kamen zurück und besprachen die Situation. Haben Sie das bemerkt? Wie stark der Eindruck ist, wenn eine PV-Leitung ganz konkret über eine Familie spricht? Man beschloss, die Familie Vasquez zu besuchen und Einfluss auf ihr Leben zu nehmen. Stellen Sie sich einmal vor, was im Ältestenkollegium geschehen kann oder in der HP-Gruppe oder wenn jemand weniger aktiv ist und gerade eine schwierige Phase durchmacht. Da kommen wir zusammen und reden darüber, wer Hilfe braucht und was wir machen können. Elder Raspin, Sie hatten da doch ein Erlebnis mit dem melchisedekischen Priestertum, von dem Sie uns berichten wollten.
Danke, Elder Ballard. Der nächste Ausschnitt passt genau zu dem, was wir heute hier gehört haben. Denken Sie nur an die Hinweise und Ratschläge, die wir heute erhalten haben. Mir persönlich hat besonders gut gefallen, was Elder Perry und Elder Christofferson gesagt haben, wie wichtig das Priestertum und das Kollegium sind. Und natürlich auch die Worte von Präsident Packer, der sich sein Leben lang mit den Themen Familie und Macht im Priestertum beschäftigt hat. All das findet sich in dieser Begebenheit aus England. Sehen wir uns das doch gleich mal an.
Bruder Grant ist an die 20 Jahre lang nicht zur Kirche gekommen.
Ich bin aus lauter falschen Gründen inaktiv geworden und dann lange der Kirche ferngeblieben.
Ich bemühte mich um Keith und besuchte ihn und seine Familie, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Damals war Keith Priester und wir arbeiteten darauf hin, dass er das melchisedekische Priestertum empfangen konnte. Nach seiner Ordinierung wurde er als zweiter Ratgeber in die Ältestenkollegiumspräsidentschaft berufen. Ich konnte mich gut um ihn kümmern und ihm Mut machen. Können John und ich noch etwas für Sie tun?
Könnten Sie mir einen Segen geben?
Wir nennen ihren vollen Namen, sprechen mit der Vollmacht des melchisedekischen Priestertums und siegeln die Salbung, die stattgefunden hat. Dann gibst du ihr den Segen, wie der Geist es dir eingibt.
Einen Segen geben zu dürfen, ist eine Ehre. Man handelt im Namen Jesu Christi und darf sein Werk verrichten.
Sobald er das melchisedekische Priestertum erhalten hatte, setzten wir uns zum Ziel, dass er seinen Daumen empfängt und im Tempel gesiegelt wird. Er besuchte den Tempelvorbereitungskurs. Sobald er einen Tempelschein hatte, nahmen wir an Taufsessionen teil.
Er hat mir sehr geholfen. Er hat im Tempel angerufen und den Termin für uns ausgemacht.
Ich konnte also bei der Vorbereitung mithelfen und ihn dann unterstützen und begleiten, als er das Endowment empfing. Und dann war ich bei der Siegelung an seine Frau dabei.
Es war so feierlich und friedevoll. Es ist mit nichts auf dieser Erde zu vergleichen. Man ist wie zwischen Himmel und Erde, würde ich sagen. Unsere Familie ist sich viel näher gekommen, seit wir wieder zur Kirche gehen. Nie wieder würde ich mich von der Kirche abwenden. Solange ich atmen kann, gehe ich dahin.
Ich war stolz, aber nicht auf die überhebliche Art. Ich war stolz, dass der Vater im Himmel zufrieden war damit, wie ich mich um sie gekümmert und sie ermutigt und unterstützt hatte. Was lernen wir aus dem, was diese Kollegiumspräsidentschaft da gemacht hat?
Zunächst einmal würde ich sagen, Elder Bella, diese Geschichte ist aus dem Leben gegriffen. Ben Blackburn, der Präsident des ältesten Kollegiums, kümmert sich um ein Mitglied seines Kollegiums und führt zusammen mit weiteren Mitgliedern des Kollegiums eine Familie zum Tempel und zu den heiligen Handlungen und Bündnissen. Ist das nicht großartig?
Man muss sich wohl fragen, wenn man so etwas sieht, wie viele Kinder des himmlischen Vaters, Männer, Frauen, ja selbst Kinder, gibt es noch, die vielleicht bloß diese Art von Zuwendung brauchen, damit so ein Ergebnis zustande kommt.
Präsident Monson hat ja viele Male gesagt, eines der bewegendsten Gefühle sei es, wenn man erkennt, dass man vom Herrn als Antwort auf das Gebet eines anderen ausgesandt worden ist. Wie viele Menschen in der heutigen Welt beten um Lösungen, beten um Hoffnung und erkennen womöglich gar nicht, dass sie nach der Kirche suchen oder wieder zurückkehren möchten. Aber dieser Kollegiumspräsident hatte den Wunsch, sich um die Familie zu kümmern und für sie da zu sein. Von dieser Aufgabe hat Präsident Monson immer und immer wieder gesprochen.
Darauf haben die führenden Brüder zu Beginn dieser Schulung ebenfalls hingewiesen. Sie haben uns ein paar sehr gute Vorschläge gemacht, wie man bei noch mehr Kindern unseres Vaters im Himmel solche Ergebnisse erzielen kann.
Ganz besonders gefiel mir die Szene, wie der Heimlehrer dem Mann zeigte, wie er seiner Frau einen Segen geben kann. Die beiden Heimlehrer hätten ihr ja selbst den Segen geben können. Aber eine Frau hat es doch am liebsten, wenn ihr der eigene Mann die Hände auflegt. Dieser Mann wurde begleitet und bekam die Gelegenheit.
Danke sehr. Elder Rasband, Sie werden sich erinnern, dass Präsident Packer oft die Geschichte von einem Ältesten erwähnt. Berichten Sie doch bitte unseren Zuhörern in aller Welt davon, wie Elder Packer einmal um einen Segen gebeten wurde, aber ablehnte. Erzählen Sie.
Ähnlich wie in dem Beispiel gerade hat sich Präsident Packer einmal um einen früher weniger aktiven Vater gekümmert und wurde dann um einen Segen gebeten. Man bat also Präsident Packer, aber er wandte sich an den Vater und sagte zu ihm, Sie wissen ja, wie es geht, und wo Sie nicht weiter wissen, da helfe ich Ihnen. Präsident Packer half ihm dann so weiter wie dieser ältesten Kollegiumspräsident, der dem Bruder erklärt hat, wie man einen Segen gibt. Der Segen wurde gegeben und Präsident Packer erzählte später, ich bin froh, dass ich mich nicht dazwischen gedrängt habe, als dieser würdige Ehemann und Vater seinen Segen gab.
Ein sehr gutes Beispiel. Und wie Elder Anderson wirkt es sich auf ein inaktives Mitglied, einen Vater oder einen Träger des melchisedekischen Priestertums aus, wenn er zum ersten Mal seit langem oder gar das erste Mal überhaupt einen Segen gibt.
Ich habe das selbst auch einmal erlebt, als ich einem Mann half, der schon seit 10 Jahren Mitglied war und noch nie einen Segen gegeben hatte. Präsident Packer hat ja die Stelle zitiert, wo es heißt, dass jedermann im Namen Gottes sprechen könne, und zwar, wie es gleich danach heißt, damit der Glaube auf Erden zunehme. Wenn das geschieht, dann ist es nämlich so, dass sich großer Glaube in das Herz desjenigen ergießt, der den Segen gibt.
So sollten wir alle, die wir an dieser Versammlung teilnehmen, uns fragen, wer hat schon lange keinen Segen mehr gegeben? Denn dann könnten wir uns dieser guten Männer annehmen und ihnen anhand der Grundsätze, über die wir heute schon von einigen Aposteln gehört haben, Anleitung geben.
Darf ich noch etwas Wichtiges hinzufügen? Etwas, worauf Elder Perry hingewiesen hat? Er sagte, wir sollten die Rolle des ältesten Kollegiumspräsidenten und die des Hohepriestergruppenleiters so gut es geht aufwerten, damit sich der Bischof und die Bischofschaft um ihre eigentlichen Aufgaben kümmern können. Ich glaube, er hat gesagt, sie sollten ihre Berufung möglichst etwas länger als nur ein paar Monate oder 1-2 Jahre ausüben. In der Gemeinde muss die Rolle des ältesten Kollegiumspräsidenten und die des Hohepriestergruppenleiters aufgewertet werden.
Was ist der Hauptzweck der Kirche? Schwester Dalton, was für ein Werk wollen wir vollbringen?
Es geht darum, Familien zur Kirche zu bringen und sie aneinander zu siegeln, damit sie im Reich des himmlischen Vaters auf ewig Bestand haben.
Genau. Um es mit seinen Worten zu sagen, dies ist mein Werk
und meine Herrlichkeit.
Was nämlich? Die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Bei vielem, was wir in der Kirche tun, müssen wir uns also stets vor Augen halten, dass es darum geht, einander darin beizustehen, dieses große Ziel zu erreichen, nämlich zum Vater im Himmel zurückzukehren, wenn dieses Leben vorbei ist. Elder Anderson und Elder Raspend, lassen Sie uns doch noch ein wenig über die Bemühungen darum sprechen, dass dieser gute Bruder in den Tempel gehen konnte. Warum ist das wichtig? Was denken Sie beide?
Elder Perry und Elder Christofferson haben ja schon angesprochen, dass alles, was wir unternehmen, zum Tempel führt. Dieser gute Kollegiumspräsident aus England wollte den Mann nicht bloß zur Kirche zurückbringen. Sein Ziel waren die Bündnisse. Er wollte ihn durch die Tempelverordnungen zu Christus bringen. Das war doch wunderschön, diese Fotos vor dem Tempel. Der ältesten Kollegiumspräsident strahlt wie ein stolzer Vater, genau wie die Leute, um die er sich offenbar lange bemüht hat. Er spricht davon, dass sie zuerst Taufen für die Verstorbenen vollzogen haben. Sein Ziel war weiter gesteckt, als den Mann bloß zur Kirche zu bringen. Er wollte ihm helfen, mit seinem himmlischen Vater in Verbindung zu treten.
Dieser Gedanke gefällt mir, weil das wirklich so ist. Wir müssen bei allem, was wir tun, um geistlich zu dienen, den Tempel im Blick haben.
Als ich diesen Ausschnitt gesehen habe, dachte ich an den 3. Nephi 18, Vers 32 und an die Aufgaben des Kollegiumspräsidenten und der Familie und an das, was der Herr dabei getan hat. Doch sollt ihr ihn nicht aus euren Synagogen oder euren Anbetungsstätten ausstoßen, denn solchen Menschen sollt ihr auch weiterhin dienen. Denn ihr wisst nicht, ob sie nicht zurückkommen und umkehren und mit voller Herzensabsicht zu mir kommen und ich sie heilen werde. Und ihr werdet das Mittel sein, um ihnen die Errettung zu bringen. Der Herr spielt eine Rolle bei der Heilung, und jeder Kollegiumspräsident und jedes Mitglied sind das Mittel, die Betreffenden zu begleiten. Dieser ältesten Kollegiumspräsident hat den guten Mann zu Gott und zum Gebet geführt und ihm ermöglicht, Zug um Zug, Schritt für Schritt voranzukommen. Er hat wohl gleich eine Berufung erhalten. Aber ja, kaum war er wieder aktiv, war er schon Ratgeber in der Kollegiumspräsidentschaft.
So gehört es sich auch. Ich finde, es gehört dazu, dass er integriert wird und eine Aufgabe erhält.
Richtig.
Haben wir noch etwas vergessen?
Ich möchte noch etwas zu 3. Nephi 18 sagen, zu der Stelle, dass wir ihnen auch weiterhin dienen sollen. Ist Ihnen aufgefallen, dass in diesen Versen zweimal derselbe Satz vorkommt, nämlich weiterhin dienen? Ich glaube, der Herr will uns damit sagen, gib niemals auf. Wenn man abgewiesen wird, soll man andere trotzdem lieb haben und ihnen weiterhin dienen.
Ein wirklich gutes Beispiel. Vielen Dank, Elder Rasmussen, für Ihre Worte. Wenden wir uns nun der Zukunft der Kirche zu. Sprechen wir über die jungen Männer und die jungen Damen, über die Jugend der Kirche. Wir haben schon über das Dienen gehört, wie sehr sich eine gute Leistung auf denjenigen auswirkt, der dient, und auch auf den, dem gedient wird. Elder Anderson, Sie haben etwas erlebt, was diesen Punkt sehr überzeugend verdeutlicht. Bitte erzählen Sie uns davon.
Elder Perry und Elder Christofferson haben davon gesprochen, dass das Dienen uns heiligen kann. Bezeichnenderweise sagte ja der Heiland, dass derjenige der Größte sei, der dient, und nicht der Meister. Wir sehen also nun den jungen Präsidenten eines Diakonskollegiums namens Spencer, der in Arizona wohnt. Er hat sich um einen jungen Mann namens Dayton bemüht, der zu seinem Kollegium gehört. Was er tat, ist geradezu heldenhaft und vielleicht nicht gerade typisch für das, was jeder Präsident eines Diakonskollegiums tun würde, aber als Einstieg ist es sehr lehrreich. Sehen wir uns das einmal an.
Als ich Präsident des Diakonskollegiums wurde, war mir mein Auftrag ganz klar. Ich muss mich um jeden im Kollegium kümmern. Ich lernte Dayton im Diakonskollegium kennen. Er hat Kinderlähmungen und kann nicht richtig sprechen oder sich verständlich machen, aber man spürt den Geist, den er ausstrahlt. Er verdiente eine Chance, das Gleiche wie andere Jungs zu tun.
Wir haben uns immer bemüht, ihn bei allem mit einzubeziehen. Mit der Zeit fanden wir heraus, dass es ihm gefällt, wenn ihm der Wind ins Gesicht bläst. Spencer kniete sich vor Dayton hin, fasste ihn an den Knien und fragte, Dayton, willst du mit mir einen Triathlon machen? Dayton kann sich nur durch Zwinkern mit den Augen verständlich machen. Zwinkern heißt ja, nicht zwinkern nein. Als er zwinkerte, sagte Spencer, Dad, er hat ja gesagt.
Klar war es anders als bei früheren Triathlons. Als ich aufs Fahrrad stieg, war es natürlich schwerer, weil ich ja den ganzen Weg jemand hinter mir herziehen musste. Mir war bewusst, dass Dayton die ganze Zeit einen guten Meter hinter mir war, und es war herrlich, dass er dabei war, dass einer meiner guten Freunde mitmachen konnte.
Ich habe viel über Liebe gelernt von einem Jungen, der sich in seiner Eigenschaft als Präsident des Diakonskollegiums so verhalten hat wie Christus, wie ein Freund.
Kurz vor der Zielgeraden, das war für Dayton mich ein richtig geistiges Erlebnis. Er hat mir gezeigt, dass man etwas Schweres schaffen kann, ganz gleich wie die Umstände sind. Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich war wirklich am Ende. Da lächelte Dayton auf einmal und irgendwoher bekam ich die Kraft, schneller zu laufen und die letzten 100 Meter ins Ziel zu schaffen. Und es war herrlich. Ich war nicht mehr erschöpft, sondern fühlte, dass der Geist Dayton und mir half, das Rennen zu Ende zu bringen.
Er will gar kein Held sein. Er will, dass Dayton als der Held angesehen wird. Spencer war bloß Daytons Beine.
Ich bin dankbar, dass ich das Priestertum tragen darf. Ich denke, der himmlische Vater und der Bischof setzen großes Vertrauen in mich, dass ich meinen Mitmenschen dienen und das tun kann, was meiner Meinung nach getan werden muss. Ich habe diesen Film schon einige Male gesehen und jedes Mal kommen mir die Tränen. Was können wir daraus lernen? Sprechen wir darüber. An welche Grundsätze kann sich jeder Diakonskollegiumspräsident halten? Er muss ja nicht genauso machen wie Spencer. Aber sprechen wir darüber, wie ein Führer im aaronischen Priestertum Einfluss auf das Leben der Kollegiumsmitglieder nehmen kann.
Elder Ballard, zuerst hat Spencer gesagt, als er Präsident des Diakonskollegiums wurde, war ihm sein Auftrag ganz klar, dass er sich um jeden im Kollegium kümmern müsse. Das ist etwas, was wir in den kommenden Jahren immer öfter erleben werden, dass sich die jungen Kollegiumspräsidenten und die jungen Damen mehr um ihre Altersgenossen kümmern. Schlagen wir nach, was den Diakonskollegiumspräsidenten im Buch Lehre und Bündnisse gesagt wird. Da heißt es: Und weiter wahrlich, ich sage euch, die Pflicht des Präsidenten über das Amt des Diakons ist es zu präsidieren, mit den Diakonen zu Rate zu sitzen und sie ihre Pflicht zu lehren und alle einander erbauen zu lassen, wie es gemäß den Bündnissen angegeben ist. Das ist eine große Aufgabe, aber genau das ist ihre Aufgabe.
Schwester Dalton, wie lässt sich das auf die jungen Damen beziehen?
Mich berührt das sehr, denn wir sehen bei den jungen Damen dasselbe. Da tut ein Mädchen im Programm Mein Fortschritt etwas für ein anderes Mädchen, was dieses nicht selber schafft. Und mir fällt dazu ein, wie auch Ihnen, Elder Anderson, eine Schriftstelle aus Lehre und Bündnisse ein. Hier Abschnitt 84, Vers 106. Und wenn einer unter euch stark im Geist ist, so soll er den mit sich nehmen, der schwach ist, damit dieser in aller Sanftmut erbaut werde, damit er stark werde. Diese jungen Leute in der Kirche sind unglaublich. Sie tun für andere, was diese nicht selber tun können, und sie tun es freiwillig. Sie sind einfach erstaunlich.
Vielen Dank. Elder Rasband, wo sind die zukünftigen ältesten Kollegiumspräsidenten? Die Hohen Räte, die Bischofschaften, die Pfarrpräsidentschaft? Wo stecken Sie heute?
Sie befinden sich derzeit in den Kollegien der Kirche, im Diakons-, im Lehrer- und im Priesterkollegium. Und dazu kommen all die wunderbaren jungen Damen, die Bienenkorbmädchen und all die anderen in der JD-Organisation. Dort liegt die Kraft der künftigen Kirche. Der junge Spencer, dieser Diakonskollegiumspräsident, ist mir ein Vorbild. Er handelt von Herzen und ist dabei ganz er selbst.
Könnten doch alle Diakone in der Kirche diesen Film sehen?
Warum nicht? Er ist online zu sehen.
Das stimmt. Der Film ist Teil unseres Schulungsmaterials. Bestimmt kann jeder Präsident eines Diakonskollegiums diesen Film sehen, wenn der Bischof ihm ein wenig behilflich ist.
Einige zukünftige Führungsbeamte sind heute noch in der PV. Als Spencer sagte, er habe festgestellt, dass er auch Schweres schaffen könne, dachte ich, genau das müssen unsere jungen Leute heute erkennen und tief im Innern verspüren. Sie können etwas Schweres schaffen und notfalls auch einmal ganz alleine dastehen, wie Präsident Monson auf der Generalkonferenz gesagt hat.
Ich glaube, jeder, der Elder Nelson darüber sprechen gehört hat, wie wichtig die Ehe ist und der dieses Filmchen gesehen hat, kann in seiner Gemeinde oder seinem Zweig selbst Beispiele dafür finden. Kinder sind so wertvoll. Die Ehe ist so wertvoll. Und wie schön ist es doch, einen Jungen wie Dayton und einen Kollegiumspräsidenten wie Spencer zu haben, die beide in die gleiche Richtung streben. Aber diese Kinder haben Vater und Mutter, und ohne Ehe könnten diese Geistkinder des himmlischen Vaters nicht in solche Familien kommen.
Haben Sie bemerkt, wie gerührt die Eltern waren, dass jemand sich so viel Mühe gab? Es stärkt den Glauben, wenn man sieht, dass ein Junge so dient, wie Christus es getan hätte. Es stärkt meinen Glauben.
Elder Perry und ich waren erst vor ein paar Wochen in einer Gemeinde hier in der Gegend, wo er über einige Grundsätze für das melchisedekische Priestertum sprechen sollte. Die Priestertumsträger waren alle versammelt, und ich wollte gerade zu sprechen beginnen, als zwei junge Männer einfach hinausgingen. Ich dachte mir, was soll denn das nun heißen? Nach etwa einer Viertelstunde, die Gemeinde befindet sich in Utah und die Mitglieder wohnen nicht so weit weg, kamen die beiden wieder und führten einen weiteren Jungen herein. Nach der Versammlung wurde mir klar, was sie gemacht hatten. Sie wollten ihn herbringen. Er war nicht da, und so hatten sie ihn geholt. Im Geiste dessen, was Präsident Monson immer sagt, waren sie hinausgegangen, um jemand zu retten.
Wäre Präsident Monson hier, würde er sagen, kümmern Sie sich auch um die Witwen und um diejenigen, die einsam sind und denen die Segnungen der Kirche entgehen. Ich finde, wir hatten hier die großartige Gelegenheit, zusammen zu lernen, wie wir handeln und die Erfüllung der Bündnisse zustande bringen können, die den Kindern des himmlischen Vaters offenstehen, wenn sie einige der Grundsätze, von denen wir gehört haben, in die Tat umsetzen. Kehren wir nun zum Ausgangspunkt zurück und schließen wir diesen Teil ab. Alder Anderson und Schwester Dalton, möchten Sie noch etwas sagen?
Mir fällt dazu ein, wie heilig die Ehe ist und welche Macht in der Familie liegt. Ich weiß noch, wie Präsident Packer gesagt hat, wir sind ein Zusammenschluss von Familien, nicht bloß ein Zusammenschluss von Gemeinden und Zweigen. Und diese Familien müssen wir zu Christus bringen, wobei möglichst ein Priestertumsträger im Namen des Herrn handelt, um der ganzen Familie zu helfen, zu Christus zu kommen. Ich möchte einfach Ihnen und unseren Zuhörern Zeugnis geben. Ich weiß, dass diese Macht Christi existiert. Und wenn wir bestrebt sind, andere zu Christus zu bringen, dann segnet er uns und lässt uns wissen, für wen wir da sein und wem wir dienen sollen.
Schwester Dalton?
Mir geht vor allem zu Herzen, dass es sich hierbei um das Werk des Herrn handelt. Und dabei geht es immer um den Einzelnen. Einer kümmert sich um den anderen und unser Prophet lebt uns das hervorragend vor. Er weist uns den Weg und er dient dem Einzelnen. Deshalb braucht man sich als Führungsbeamter nicht überfordert zu fühlen. Es gibt so viele, die Hilfe brauchen, aber heute habe ich gespürt und gesehen, dass man seine Bemühungen konzentrieren muss. Diese Führer haben sich auf einen Einzelnen konzentriert, dem sie helfen konnten. Wenn jeder das machte, würde alles anders. Die Familien würden anders, jeder Einzelne würde anders. Ich möchte so werden wie unser Prophet, weil er so handelt wie Christus.
Vielen Dank. Schwester Wakesam?
Vielen Dank, Elder Ballard. In Alma, Kapitel 24, beschreiben die Anti-Nephi-Lehier hier, was sie dazu gebracht hat, ihre Einstellung zu ändern, Rechtschaffenheit zu wählen statt Übeltun und zur Herde zurückzukommen. Ihr Führer sagte, ich danke meinem großen Gott, dass er uns ein Maß seines Geistes gegeben hat, uns das Herz zu erweichen, sodass wir eine Verbindung mit diesen Brüdern, den Nephiten, aufgenommen haben. Dass sie Verbindung zu ihrer Gemeinde oder ihrem Zweig aufgenommen haben, war der springende Punkt. Und so wurde den Lamaniten das Herz erweicht und sie kehrten zurück.
Verbindung bedeutet im Gespräch bleiben.
Ja, es geht darum, dass man seinen Mitmenschen dient, mit ihnen spricht, sie besucht, herausfindet, was sie brauchen und sie liebt wie Bruder oder Schwester, wie einen Sohn oder eine Tochter Gottes.
Vielen Dank. Elder Raspand?
Mir hat vor allem gefallen, dass man aus diesen Ausschnitten herauslesen kann, dass man miteinander Rat halten muss. Die PV-Leitung berät sich mit dem Bischof, die Kollegiumspräsidentschaft berät sich miteinander, wie sie ihren Mitgliedern dienen kann. Selbst die Präsidentschaft des Diakonskollegiums hat bestimmt über Dayton gesprochen. Das ist eine große Hilfe für alle Väter und Mütter. Wir können uns in der Kirche des Herrn an Ratsgremien beteiligen.
Danke. Brüder und Schwestern, es war uns eine Freude und eine Ehre, an dieser Schulung teilzunehmen. Wir hoffen, dass jeder, der die Übertragung dieser Schulung sieht, gut aufpasst, sie mehrmals ansieht, über seine Lage und seine Lebensumstände nachdenkt und überlegt, was er in seinem Aufgabenbereich noch tun kann, um die Kinder des himmlischen Vaters zu erheben, zu erbauen und ihnen Gutes zu tun. Wir bitten den Vater im Himmel, sie zu segnen und über sie zu wachen, sie in ihren Berufungen zu segnen und zu erbauen und ihnen Eingebungen und Eindrücke zukommen zu lassen, was sie auf ihre Weise ganz unbemerkt unternehmen können und wie sie in der Gemeinde oder im Pfahl oder beim Familienrat gemeinsam noch mehr Kindern des himmlischen Vaters ein Segen sein können. Stellen Sie sich nur vor, was wäre, wenn jedes Ältestenkollegium bloß ein, zwei Leute pro Jahr in die Kirche brächte, wenn jede Präsidentschaft gemeinsam daran arbeitete. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Wir sind doch alle bestrebt, uns um die Kinder des Vaters im Himmel zu kümmern, die er liebt und für die wir die Verantwortung tragen. Wir haben schließlich die Fülle des immerwährenden Evangeliums Jesu Christi. Wir danken dem Vater im Himmel für die Wiederherstellung des Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith und bezeugen, dass dies die wahre Kirche Jesu Christi hier auf Erden ist und dass der Vater im Himmel und der Herr uns segnen werden, wenn wir zur Tat schreiten. Möge dies bei jedem der Fall sein. Darum beten wir demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, panel.
Herzlichen Dank an die Teilnehmer. Wir freuen uns nun, von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Im Anschluss an seine Botschaft schließen wir die Versammlung mit dem Lied Nummer 161, Gehe tapfer vorwärts. Das Schlussgebet spricht Schwester Erika Fernandez, eine PV-Leiterin aus dem Pfahl Ochre Point in West Jordan in Utah. Wir danken allen, die heute zum Gelingen beigetragen haben und hoffen, dass das, was gesagt wurde, den Mitgliedern der Kirche in aller Welt ein Segen sein wird. Präsident Uchtdorf.
Meine lieben Brüder und Schwestern, danke, dass Sie uns heute zuschauen. Präsident Monson hat mich gebeten, zu Ihnen zu sprechen. Er lässt Sie herzlich grüßen und wünscht Ihnen Gottes Segen. Wir wissen, dass Sie sich von anderen Aufgaben freigemacht haben, um an dieser weltweiten Schulungsversammlung teilzunehmen, und schätzen Ihre Glaubenstreue. Wir danken Ihnen für die Bereitschaft, Ihre Zeit, Talente und Mittel dem Aufbau des Reiches Gottes zu weihen. Wir haben heute weisen Rat von denen erhalten, die in ihrem Leben die Stimme des Heiligen Geistes vernehmen und befolgen. Wir bitten Sie, Ihren Rat sorgfältig zu beachten. Natürlich wissen wir, dass es etwas ganz anderes ist, ob man sich einen Rat nur anhört oder dann auch danach handelt. Der Heiland sprach von diesem Unterschied, als er erklärte, dass diejenigen, die hören und danach handeln, mit jemandem zu vergleichen sind, der sein Haus auf Fels baut. Und diejenigen, die hören, aber nicht danach handeln, nun ja, sie könnten am Ende als Ex-Hausbesitzer dastehen. Die Mitglieder der Kirche sind großartig. Sie haben den starken Wunsch, gehorsam zu sein und dem Herrn zu folgen. Doch trotz unserer guten Absichten schieben wir das, was wir tun sollten, manchmal hinaus oder missverstehen das, was man uns aufgetragen hat. Infolgedessen führt inspirierter Rat möglicherweise nicht zum versprochenen Ergebnis. Das erinnert mich an die Geschichte von einer Frau, die einen Traum hatte, in dem ihr Mann ihr ein wunderschönes Collier schenkte, das sie sich immer gewünscht hatte. Als sie ihren Mann fragte, was der Traum wohl bedeute, lächelte er, wie nur ein liebevoller Ehemann lächeln kann, und meinte, das wirst du heute Abend sehen. Als der Mann am Abend nach Hause kam, überreichte er seiner Frau ein schön verpacktes Geschenk. Sie öffnete es voll Dankbarkeit für ihren einfühlsamen Mann, fand aber nur ein Buch mit dem Titel »Wie man Träume versteht« darin vor. Präsident Harold B. Lee hat den Lehrern in der Kirche klargemacht, dass es nicht nur darauf ankommt, dass man verstanden wird, sondern auch, dass man nicht missverstanden wird. Das Erste, was zu tun ist, ist also verstehen. Zweitens müssen wir nach dem, was wir verstehen, handeln. Das ist der Teil, wo wir die Schulter an das Rad stemmen müssen. In diesem Sinn und auf Grundlage dessen, was Elder Ballards Gruppe besprochen hat, möchte ich zusätzlich etwas Rat anbieten und ein paar Vorschläge machen, wie Sie das in die Tat umsetzen können, was Sie heute gehört haben. Wir Menschen haben die seltsame Neigung, etwas Einfaches kompliziert zu machen. Wir legen Regeln und Gesetze fest, Satzungen, Verfahrensweisen und Verfahrensschritte. Am Ende laden wir eine Bürde auf die andere, bis wir unter einer ungeheuren Last von Anforderungen enden, die so kompliziert sind, dass man kaum den Überblick behalten, geschweige denn ihnen gerecht werden kann. Das ist einer der Gründe dafür, dass Paulus sagte, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Allzu oft verschleiern wir die Schönheit und Einfachheit des Evangeliums Jesu Christi hinter endlosen Listen mit akribischen Anforderungen. Wenn wir aber das Warum des Evangeliums in den Mittelpunkt stellen, verblasst vieles von dem Durcheinander allmählich. Warum sind wir hier? Warum werden wir aufgefordert, die Gebote zu halten? Warum hat das Sühnopfer Jesu Christi für uns so großen Wert? Die richtigen Fragen nach dem Warum führen uns zu den richtigen Entscheidungen im Hinblick auf das Wer, Was, Wann, Wo und Wie. Elder Ballard und seine Gruppe haben uns ein hervorragendes Beispiel gegeben, als sie fragten, warum Ratsversammlung? Um den Gemeindekalender auszugestalten und umzustellen? Um Personalprobleme zu besprechen? Um die Gebäudereinigung zu planen? Das mag alles dringend und erforderlich sein, aber ist es auch am wichtigsten? Es gibt viele Möglichkeiten, unsere kostbare Zeit bei Ratsversammlung besser zu nutzen, zum Beispiel, indem man immer gut vorbereitet ist. Terminplanung und andere organisatorische Angelegenheiten können auch über Memos, Telefon, E-Mails oder SMS geregelt werden. Wenn wir zulassen, dass organisatorische Angelegenheiten unsere Arbeit und unsere Zeit in den Ratsversammlungen beherrschen, laufen wir Gefahr, das Ziel zu verfehlen, für das der Herr uns berufen hat, in seiner Kirche zu dienen. Wir kommen in Ratsversammlungen zusammen, um beim Aufbau des Reiches Gottes vom Geist inspiriert zu werden. Wir kommen zusammen, um die Antwort auf zwei grundlegende Fragen zu finden. Wie können wir den Mitgliedern helfen, den Herrn noch mehr mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all ihren Gedanken zu lieben? Und zweitens, wie können wir den Mitgliedern helfen, ihren Nächsten mehr so zu lieben wie sich selbst? Alles andere, was wir in den Ratsversammlungen, in den Organisationen unserer Kirche besprechen, muss von diesen wichtigen Geboten herrühren, denn alles andere hängt an ihnen. Sobald wir das Warum hinter unseren Ratsversammlungen verstehen, fällt es uns leichter, uns darauf zu konzentrieren, wie wir es auf die richtige Weise erreichen. Wenn wir zum Beispiel überlegen, wie wir mehr Nächstenliebe unter den Mitgliedern erreichen können, beschließen wir vielleicht ein Dienstprojekt, bei dem wir die weniger aktiven Mitglieder und unsere Freunde anderen Glaubens einbeziehen können. All unsere Gespräche über Jung und Alt, von Wohlfahrtsbelangen bis hin zur Missionsarbeit, vom Evangeliumsunterricht bis hin zur Stärkung der Familien, sollten in diesem Zusammenhang stehen. Wenn wir den Ablauf der Beratung vereinfachen und festigen und den Geist einladen, werden wir das Leben und Feuer des Heiligen Geistes finden, der uns in unserer Arbeit leitet und Unterstützung vom Himmel bietet. Einige sind vielleicht versucht zu sagen, sagen Sie uns doch einfach, was wir machen sollen, dann machen wir es. Aber auch wenn der redliche Wunsch, gehorsam zu sein, lobenswert ist, gehört zur Führung in der Kirche und auch im Leben mehr als nur Aufgaben auf einer Liste abzuhaken, die einem übertragen wurden. Wie Sie sicher bemerkt haben, wird in den neuen Handbüchern nicht alles, was Sie in Ihrer Berufung tun müssen, in allen Einzelheiten beschrieben. Diese Handbücher schaffen den richtigen Rahmen, ohne alles zu reglementieren. Es ist wohl klüger, die Handbücher und selbst die Schriften nicht als Kontrollliste oder ausführliches Manuskript zu betrachten, sondern vielmehr als Gelegenheit, uns mit Herz und Sinn vorzubereiten, damit wir Inspiration für unsere Aufgaben empfangen. Leider suchen wir manchmal nicht nach Inspiration oder Antworten aus den Schriften oder Handbüchern, weil wir denken, dass wir die Antworten bereits kennen. Brüder und Schwestern, wie gut unsere früheren Erfahrungen auch sein mögen, wenn wir keine Fragen mehr stellen, nicht mehr überlegen, nicht mehr nachsinnen, können wir den Offenbarungen des Geistes entgegenwirken. Denken Sie daran, die Fragen, die der junge Joseph Smith stellte, öffneten der Wiederherstellung von allem den Weg. Wir können dem Fortschritt und der Erkenntnis, die der Vater im Himmel für uns vorsieht, im Weg stehen. Wie oft hat der Heilige Geist versucht, uns etwas mitzuteilen, was wir wissen mussten, kam aber nicht an dem massiven Eisentor dessen vorbei, was wir bereits zu wissen glaubten. Ein weiteres Beispiel, das ich ansprechen möchte, ist der Unterschied zwischen Wachstum und echtem Wachstum. Wir haben heute einiges darüber gehört. In der Kirche kann man unter Wachstum die Anzahl neuer Mitglieder verstehen. Neue Mitglieder kommen durch Kinder dazu, die im Alter von 8 Jahren getauft werden, sowie durch Bekehrtentaufen. Echtes Wachstum zeigt sich jedoch in der wachsenden Anzahl aktiver Mitglieder. In einigen Gebieten der Kirche steigt die Anzahl neuer Mitglieder sprunghaft an. Die Anzahl aktiver Mitglieder stagniert jedoch oder nimmt nur geringfügig zu. Wir haben einige Möglichkeiten, den Grad der aktiven Teilnahme am Kirchenleben zu messen, wie zum Beispiel die Anwesenheit in der Abendmahlsversammlung, Ordinierung zum Priestertum im richtigen Alter, Missionsdienst und Besitz eines gültigen Tempelscheins. Die genaueren Gradmesser echten Wachstums im Evangelium Jesu Christi sind aber vielleicht die, die sich nicht so leicht feststellen lassen. Zum Beispiel das tägliche Gebet, Schriftstudium, Familienabend, Liebe in der Familie und unserem Nächsten gegenüber und eigene Erfahrungen mit dem Sühnopfer Christi. Diese werden nicht von einem Sekretär in den Berichten der Kirche eingetragen, sondern in unserem Herzen und im Himmel. Wir gefährden unsere Missionsbemühungen, wenn wir Gottes Kinder taufen, aber nicht die Liebe und Freundschaft zu diesen kostbaren neuen Mitgliedern pflegen, die begeistert sind, Gemeinschaft mit den Heiligen zu finden, wo sie als Hausgenossen Gottes dazugehören. Hierbei können unsere Räte wiederum über das geistige und zeitliche Wohlergehen jedes Mitglieds beraten und besonders sorgfältig jeden Neubekehrten berücksichtigen. Unsere Aufgabe als Ratsgremium ist es, den Mitgliedern zu helfen, dass ihre Liebe zum Vater im Himmel und zu ihren Mitmenschen zunimmt. Wenn wir uns hier auf den Einzelnen konzentrieren, werden viel mehr Mitglieder das Gefühl haben, dass sie in der Kirche ein Zuhause und das Warum des Evangeliums gefunden haben. Brüder und Schwestern, denken wir daran, dass Sie und ich nicht vollkommen sind. Somit werden auch unsere Ratsversammlungen nicht vollkommen sein. Mitunter werden sie zu schwach besetzt sein. Mal wird auch der eine oder andere dazugehören, der sich dem Werk nicht ganz widmet oder durch die Schwierigkeiten und den Stress im Alltag abgelenkt ist. Bitte geben Sie nicht auf. Achten Sie darauf, die Erwartungen, wie Ihr Gremium agieren sollte, nicht zu hoch zu schrauben. Noch einmal, wenn Sie sich auf das Warum des Evangeliums konzentrieren, wird der Geist Ihre demütigen Bemühungen leiten. Präsident Hinckley hat einmal gesagt, wir sind hier, um den himmlischen Vater in seinem Werk und seiner Herrlichkeit zu unterstützen, nämlich die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Ihre Obliegenheiten sind in Ihrem Wirkungskreis genauso wichtig, wie meine Obliegenheiten es in meinem Wirkungskreis sind. Wie demütig stimmt uns diese Aussage eines Propheten Gottes? Falls die Umstände nicht ganz so ideal sind, fassen Sie bitte Mut in der Gewissheit, dass der Herr Ihre Bemühungen unterstützt und fördert, Ihre Entscheidungen und Handlungen heiligt und Sie durch die liebevolle, große Barmherzigkeit Christi vollkommen macht und Ihr Handeln weiht, damit es Ihnen zum Wohlergehen Ihrer Seele gereiche und auch der Seelen derer, denen Sie dienen. Wie bereits erwähnt, nützt es nicht viel, das Wort Gottes zu hören, wenn wir das, was wir hören, nicht in unser Leben übertragen. Deshalb bitten wir Sie, dass Sie die folgenden Schritte ohne Zögern unternehmen und darin nicht nachlassen, solange Sie in Ihren Berufungen dienen. Erstens, denken Sie für sich selbst und als Ratsgremium Gebet erfüllt über die Anweisungen nach, die Sie erhalten haben. Denken Sie an die Macht des Priestertums in der Familie, das Ehren heiliger Bündnisse, die Errettung anderer, die Konzentration auf den Einzelnen, die Stärkung der Jugendlichen und das Schaffen ewiger Ehen und Familien, indem wir unser tägliches Leben nach den Grundsätzen des Evangeliums ausrichten. Wenn Sie über diese Themen nachdenken, fragen Sie sich nach dem Warum in Ihrem Dienst und dem Darum, das sich in Ihrer Aufgabe als Einzelnem und als Ratsgremium daraus ergibt. Öffnen Sie dabei Herz und Sinn dem Willen des Himmels, und ich verheiße Ihnen, dass der Geist das offenbaren wird, was am wichtigsten ist für Sie, Ihre Familie und Ihre Aufgaben in der Kirche. Zweitens, entschließen Sie sich infolge Ihrer Überlegungen und Gespräche, einige konkrete Maßnahmen in die Tat umzusetzen. Bitte beachten Sie, dass die Maßnahmen jeder Organisation und Gemeinde, jedes Pfahls, jeder Familie und jedes Einzelnen unterschiedlich sein können. Sie sollen Ihren Umständen und Bedürfnissen entsprechen. Die Einigkeit, die wir anstreben, besteht nicht unbedingt darin, dass wir alle genau das Gleiche zur gleichen Zeit tun, sondern darin, dass ein jeder von uns auf die Führung desselben Heiligen Geistes hört und ihr immer folgt. Drittens, wenn Sie diese Entscheidungen getroffen haben, gehen Sie ihnen im Rahmen Ihrer Aufgaben und Berufungen in jeder Ihrer Ratsversammlungen nach. Tun Sie das bitte. Wir bitten Sie auch, dass Sie Ihre Entscheidungen und Bemühungen in Ihren täglichen Gebeten vor den Herrn bringen und um mehr Licht und Führung bitten. Vertrauen Sie ihm. Er kennt Sie und er liebt Sie. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben Sie lieb und schätzen Sie. Wir beten für Sie. Wir wissen, dass Sie den Wunsch haben, die Einflüsterung des Geistes zu beherzigen, dem Herrn zu folgen und seine Hände in diesem großen Werk zu sein. Ich gebe Zeugnis, dass dieses Werk wahr ist und dass Sie von Gott berufen sind. Der Erlöser steht an der Spitze dieser Kirche und Präsident Monson ist sein Prophet. Liebe Freunde, mögen Sie bei Ihrem rechtschaffenen Dienst immer Freude finden. Das ist mein Segen und mein Gebet. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Feel the sword, the mighty sword. Our beloved Father in heaven,
lieber Vater im Himmel, mit dankbarem Herzen kommen wir am Schluss dieser wunderbaren Schulungsversammlung zu dir. Wir sind dankbar, Vater, für den Geist, den wir verspürt haben und für die Führung und die Anleitung, die wir erhalten haben. Dank sei dir, Vater, für lebende Propheten und die Führung, die sie uns geben. Wir danken dir, Vater, für unsere Berufungen und dass wir die Gelegenheit haben, dir und deinen Kindern zu dienen. Wir bitten dich, Vater, uns zu segnen, wenn wir die Grundsätze, von denen wir gehört haben, nun in die Tat umsetzen, damit wir weiter Fortschritt machen können. Segne uns, Vater, dass wir anderen beistehen, uns ihrer Sorgen und Nöte bewusst sind und ihnen helfen, dir näher zu kommen. Vater, wir danken dir so sehr für deinen Sohn, unseren Erretter, für seine Liebe und sein Beispiel. Mögen wir in allem, was wir tun, an seine Worte denken. Wir bitten um diese Segnungen im Namen unseres Erretters Jesus Christus. Amen.